Ich lese uns einen Text vor, das, was der Herr Jesus in Matthäus 18 sagte, Vers 15 bis 20, wo es ja auch um die Veränderung von Menschen, des Verhältnisses zu Gott und untereinander geht. Wir haben ja am letzten Montag an die Reformation gedacht, die Gott durch Martin Luther in unserem Land hier in Gang brachte. Das bedeutet doch Reformation, Veränderung. Ihr müsst euch verändern, sollte gesagt werden. Und zwar hin zu Gott, zu seinem Wort. Hin zu dem, was Gott einst gesagt hat. Zu der Form des Lebens, die Gott gegeben hat. Nicht die Menschen sich ausdenken. Reformation. Und wir haben auch in der nächsten Woche das Gedenken zum Ende des Kirchenjahres, dass wir bußfähig bleiben müssen. Dass wir Buße tun müssen. Aus der Erkenntnis, dass wir auch als Christen und solche, die es werden wollen, Fehler begehen. Nicht vollkommen sind. Und vielleicht mehr Fehler begehen, als man selber erkennt. In Gedanken, Worten und Werken. Aber daran sollen wir auch nicht stehen bleiben an dieser Erkenntnis, sondern hingeführt werden zur Vergebung. Zur Vergebung aus Gottes Hand und zur Vergebung untereinander. In Matthäus 18 spricht Jesus Christus: Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Es war ja eine Rede des Herrn Jesus zu einer Zeit, wo an diese Aussagen in Praxis noch nicht zu denken war. Es war ja noch eine gewisse heile Welt unter den Jüngern, auch wenn sie manches nicht verstanden oder in Frage stellten, aber sie hatten den Wunsch, Jesus zu folgen. Doch wusste Jesus Christus, wenn seine Gemeinde gesammelt wird, wenn die Christen in dieser Welt zusammengefügt werden, ist auch der Widersacher unterwegs, um diese wieder auseinanderzubringen. Gott fügt immer zusammen. Er kennt kein anderes Prinzip. Der Teufel immer auseinander. Genau im Gegensatz. Und darum sagte der Herr Jesus seinen Jüngern schon im Blick auf die Zukunft, wie sie miteinander umgehen sollen und welch ein Segen darauf ruht, wenn sie die Einheit in Christus behalten, wo nur zwei eins werden, worum sie auch bitten. Das soll ihnen gegeben werden. Ist das nicht gewaltig? Da stellt sich sofort die Frage, warum empfangen oft Christen so wenig aus der Ewigkeit? Weil manchmal vielleicht noch nicht mal zwei eine Einheit in Christus bilden? Die Frage ist berechtigt. Wir müssen sie uns gefallen lassen. Es geht um die bleibende Erkenntnis in unserem Leben, was Jesus für uns getan hat. Der Apostel Petrus schrieb von diesem Geheimnis des Segens im zweiten Brief, Kapitel 1, dass wir in dem bleiben sollen, was wir geschenkt bekommen haben. Er schreibt dort von einem Siebenfachen, was vorhanden sein soll im Leben der Gläubigen. Und wenn es nicht vorhanden ist, dann gibt es einen Grund dafür. Nämlich den Grund, dass der Gläubige nicht mehr weiß, wo er gestanden hat. Und wovon er erlöst worden ist, dass er eigentlich verloren war und nur durch Jesus gerettet wurde. Ich lese uns mal diese Verse. Wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend. Das Erste. In der Tugend Erkenntnis, nehmt darin zu. In der Erkenntnis Nüchternheit, Mäßigkeit. Bleibt nüchtern. In der Mäßigkeit Geduld, wartet. Wartet auf das, was Gott tut. In der Geduld Frömmigkeit, Hingabe an euren Herrn, bleibt bei ihm. In dieser Frömmigkeit brüderliche Liebe. Und in der brüderlichen Liebe Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn das alles da ist, dann werdet ihr in der Erkenntnis immer wieder wach bleiben und zunehmen, was Gott will. Wir rätseln ja manchmal rum, was will Gott eigentlich? Dann fragen wir uns ab, was wollen wir eigentlich? Und erkennen oft unseren Willen als Gottes Willen. Uns ist die Erkenntnis manchmal im täglichen Leben, was Jesus will, abhanden gekommen. Wir wissen nicht, wie wir im täglichen Leben handeln sollen. Wir sind oft niedergeschlagen. Aber hier heißt es, wenn wir das alles haben, dann werden wir in der Erkenntnis Christi und seines Willens stehen bleiben, beziehungsweise immer tiefer hineinwachsen. Wir werden nicht hinausfallen. Wer dies aber nicht hat, schreibt der Apostel, erfüllt mit dem Heiligen Geist, der ist blind, der tappt im Dunkeln, und jetzt kommt das Wichtige, und er hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Das hat er vergessen. Ich persönlich muss mich auch immer wieder vor dem Thron des Herrn daran erinnern lassen. Man kann als Mensch sehr schnell abdriften und selbstständig werden, oben aufschweben, weil man ja befreit ist durch Jesus Christus, und vergisst, demütig zu bleiben vor Gott. Er brauchte nur ein Wort sagen und man würde zusammenfallen zu Staub. Er hat ein Wort gesagt und hat mich aufgerichtet aus dem Staub. Nicht ich, kein Mensch. Er war es. Er hat die Sünden, die blutrot waren, vergeben. Er hat alle Sünden, die wir gar nicht den Menschen nennen können und wollen, versenkt im Meer, da wo es am tiefsten ist. Denken wir noch daran? Wissen wir das noch? Steigt dann in dir, in mir die Dankbarkeit auf und sagen, welch eine Gnade, dass ich überhaupt Kind Gottes heißen darf. Oh, das verstehe ich gar nicht. Wie konnte sich Gott mir zuwenden, mir dem Nichtsnutz, dem Nichtswürdigen? Schwingt das noch in unserem Herzen? Petrus sagt, wo wir diese Dinge nicht mehr haben, die aus dem Glauben erwachsen, haben wir diesen Punkt vergessen. Den Punkt der Gnade Christi an uns, dass er uns aus dem Schlamm der Sünde herausgezogen hat. Und so sollen wir uns einzeln und auch als Gemeinde immer wieder daran erinnern, dass wir nur handlungsfähig im Glauben bleiben, handlungsfähig sind, wenn wir in der Gemeinschaft mit unserem Erlöser stehen, jeden Tag aufs Neue. Und sein Friede, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, in unserem Herzen pulsiert. Wann haben wir das letzte Mal gedankt für den Frieden in unserem Herzen? Konnten wir überhaupt dafür danken? Haben wir überhaupt Frieden verspürt? Oder hatte sich Unfriede breit gemacht? Das ist auch eine Frage, die man sich stellen darf. Jesus Christus ruft ja die Seinen zu der Einheit in ihm zusammen. Und wenn wir auf den Bußtag zugehen, dann sollen das Gedanken sein, die uns beschäftigen, damit wir gegebenenfalls zurückkehren und wo wir gemerkt haben, dass diese Einheit im Frieden des Heiligen Geistes nicht vorhanden war. Der Missionsauftrag, den ja alle Gläubigen empfangen haben, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Da ist ja niemand ausgenommen. Jeder hat diesen Missionsauftrag in irgendeiner Art und Weise bekommen und soll ihn auch ausführen. Dieser Missionsauftrag kann also nur dann recht ausgeführt werden, wenn dieser Friede Jesu im Herzen bleibt. Er ist, so schreibt der Apostel Paulus, unser Friede. Mit anderen Worten, wo Jesus bei mir ist, ist der Friede da? Ist der Friede da? Ist Jesus pulsierend in mir? Ist der Friede vorhanden? Jakobus, der Apostel, schreibt auch, wo dieser Friede nicht ist, da ist Unordnung, da ist Neid, da ist Zank, vieles andere, und da ist Unordnung. Da ist nicht mehr Friede. Jakobus 3, Vers 16. Wo Jesus Christus aber die Herzen erfüllen kann, bewegt sich die Gemeinschaft der Gläubigen im Einklang. Denn Christus ist mit sich immer im Frieden. Das wollte er den Jüngern auch sagen. Achtet darauf, Versöhnung, Vergebung. Ich bin mit mir immer im Frieden und wer mit mir ist, ist auch im Frieden. Kennt keinen Unfrieden. Gott ist der Einzige, der Grund hätte, unzufrieden zu sein und Unfrieden mit mir zu haben. Ich bin sein Geschöpf. Er hat mich gerufen. Und er könnte sagen, du gefällst mir nicht. Mit dir kann ich nichts anfangen. Er ist der Einzige. Aber er hat sich nicht nur über mich, über jeden erbarmt und sagt, jetzt bin ich dein, euer Friede. Denn wo dieser Friede nicht ist, wollte schon der Herr seinen Jüngern mitteilen, kann der Segensfluss vom Himmel her nicht fließen. Der kennt nämlich den Weg dann der Wahrheit nicht. Man wird verdunkelt. Ihr lieben Jünger, wollte der Herr sagen, passt auf, dass ihr sehend bleibt. Wahre Jüngerschaft, wahre Nachfolge Jesu wird also an der Einheit im Geiste Gottes erkannt. Habt ihr bitteren Neid, so heißt es auch im Jakobusbrief, Kapitel 3, habt ihr Streit in eurem Herzen, dann rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Ach, wie viele Situationen können uns im Alltag ereilen, die uns in Unruhe versetzen, die uns plagen. Manch einer hat sogar schlaflose Nächte wegen der Unruhe. Aber hier gilt es, immer die Nähe Jesu zu suchen und dieser Unruhe nicht Raum zu geben. Jesus ging um unsere Sünde willen ans Kreuz, um deiner und meiner Sünde willen. Er ging nicht ans Kreuz, weil wir so gut waren, weil wir so geehrt werden müssten, weil er so viel Gutes hätte über uns sagen können, so dass andere auf uns schauen, schau mal, wie gut der ist. Jesus ging wegen unserer Fehler, wegen unserer Sünden, wegen unserer Schlechtigkeit ans Kreuz. Das müssen wir immer wieder sehen. Und er nahm unsere Schlechtigkeit mit, nahm sie von uns ab, tilgte unsere Sünde, zerbrach den Anspruch des Satans auf unser Leben und lud uns ein zum Leben. Ist es nicht wunderbar? Eine Nachbarin von uns hatte ja mal zu uns gesagt, ach, für mich brauchst du Jesus nicht am Kreuz sterben. Ich tue doch Gutes. Für mich hätte er nicht sterben brauchen. So. Aber für mich schon, sagten wir. Für uns schon. Denn wir haben nichts Gutes. Gar nichts Gutes zu bringen vor Gott. Überhaupt nichts. Er musste für uns sterben, damit wir nicht in Ewigkeit von ihm getrennt sind. Aber dieses Sterben und Leiden Jesu sollte ihm zu dieser Einheit der Gläubigen führen, nämlich die er alle sammeln wollte. Und er sprach in Johannes 12, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich sie alle zu mir ziehen. Nicht zu Petrus, nicht zu Johannes oder irgendeinem anderen Apostel oder einem Gläubigen, sondern zu mir, spricht der Herr. Da sollen alle sein, bei mir, denn bei mir ist der Friede. Niemand soll sich woanders aufhalten als bei mir. So will ich sie alle zu mir ziehen. Merken wir diesen Sog, den Gott in Jesus Christus auch an unserem Herzen ansetzt. Keiner soll über den anderen Glaubensleben bestimmen können. Ach, wie oft hören wir solche Zeugnisse auch von jungen Leuten, die dann sagen, ach, na ja, weißt du, meine Eltern, wenn ich die ansehe, die sind zwar Christen, aber mit dem Christentum habe ich nichts am Hut. Ja, sage ich, aber guckst du denn hin, wenn du Christus kennenlernen willst? Guckst du zu deinen Eltern? Die sind nicht Christus. Wo guckst du denn hin? Oder auch andere, ja, mein Mann oder meine Frau, nicht, wenn ich sehe, wie fromm die reden und so, aber eigentlich sind die gar nicht so und in der Tat. Ja, wo guckst du denn hin? Hat dich denn dein Mann oder die Frau erlöst oder die Eltern? Guck doch zu Christus. Jesus sagt, ich will sie alle zu mir ziehen. Verstehen wir? Da allein sind wir gesichert. Denn Vergebung der Schuld ist allein durch ihn gegeben. Am Anfang der Predigt des Herrn Jesus hat er genau da schon eingeladen, in Markus 1, Vers 15. Er fing an zu predigen und sagte, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So sprach er selbst. Tut Buße, kehrt um, glaubt dem Evangelium und lasst euch da hineinziehen. Vergebung bewirkt nämlich Frieden. Frieden schafft Einheit. Einheit führt zum segensreichen Handeln der Gläubigen in der Welt. Auch im hohenpriesterlichen Gebet war Jesus dieses ein Anliegen, diese Einheit im Frieden. Er betete, Vater, heilige sie, die Jünger, in der Wahrheit. Zieh sie in deine Wahrheit hinein, damit sie überhaupt was von Wahrheit wissen und sagen können. Heilige sie darin, dass deine Wahrheit in ihnen eine Umwandlung schafft als Kind Gottes. Denn so wie du mich gesandt hast in die Welt, sende ich sie auch in die Welt. Und dann kommt die Folge von diesem Senden. Ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sind. So wie du und ich, ich in dir und du in mir, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also heilige sie in der Wahrheit, dass sie in der Wahrheit bestehen und damit sie dann auch Rufer in der Wüste sein können, zu dem Heil Gottes in Jesus und die Menschen dann erkennen, tatsächlich, Gott hat einen Erlöser gesandt. Was ist das für ein wunderbarer Sog, ein heiliger Sog Gottes, der den Blick völlig abwendet von dem Maßstab des Nächsten, des Menschen. Es gibt da nur noch einen Maßstab, das ist Gott in Jesus Christus. Eine Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit. Und dann erkennen die Leute, aha, da ist Gottes Wirken. Das war das Anliegen, das Gebetsanliegen des Herrn Jesus. Denn er wusste und bekannte, niemand kommt ja zum Vater außer durch mich. Denn nur ich bin der Erlöser, wollte er sagen. Und der muss erkannt werden. Wie sollen die Menschen zum Vater kommen, wenn sie Jesus, den Erlöser, nicht erkennen? Wie können sie den Erlöser erkennen, wenn die Jünger nicht eins sind? Wenn sie nicht geheiligt sind in der Wahrheit? Verstehen wir diesen hohen Anspruch Gottes an unser Leben? Er will uns erfüllen. Und wir haben ja am Ende des Textabschnittes gelesen, wenn dann zwei eins wären, worum sie bitten, das wird ihnen gegeben. Ist das nicht großartig? Die Menschen sollen aus ihrer Gefangenschaft gerufen werden können, dadurch, dass sie sehen, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Allein das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Ein zweites, manchmal ist eben auch eine geistliche Ordnung nötig, sagt der Herr Jesus hier. Er trifft einen wunden Punkt unter den Menschen. Und er sagt ja dann, sündigt einer an dir, dann versuch erst mal, geh hin und rede mit ihm. Kann ja passieren. Auch unter Gläubigen kann das passieren. Es passiert jeden Tag in dieser Welt. Sündigt einer an dir. Also mit anderen Worten, tut er etwas, was nicht richtig ist. Dann rede mit ihm. Nachdem du erkannt hast, dass es falsch ist, was er getan hat. Denn Unordnung und Unfriede durch Fehlverhaltung kann nicht in der Einheit der Gemeinde bestehen, sondern löst sie auf. Hört er dich aber nicht und du weißt, dass es vor Gott richtig ist, dann nimm zwei oder drei Zeugen hinzu und rede nochmal mit ihm. Die sollen bezeugen, dass das, was er getan, gesagt hat gegen dich, falsch ist. Vielleicht kommt dieser eine zurecht. Also Jesus ist doch barmherzig. Er sagt nicht einfach, lass ihn doch gehen. Sondern gib ihm die Chance zur Umkehr. Bußtag. Chance zur Umkehr. Wenn Israel kurz vor dem Jahreswechsel steht, das ist dann das Posaunenfest, was sie vorher feiern, haben sie 10 Bußtage. 10 Tage lang überlegen sie, was sie falsch gemacht haben können und haben den Wunsch, unbedingt in die Gemeinschaft mit Gott zurückzukehren. Sie bekennen laut, manchmal am Wasser stehend, laut ihre Sünde, werfen sie gleichsam ins Meer und sagen, vergib uns. Und zugleich, es soll anders werden im neuen Jahr. Also nicht nur vergib uns, sondern ich will das nicht mehr tun. So wie es auch im Sprüche steht, wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird die Barmherzigkeit Gottes widerfahren. Ja, dazu lädt Jesus ein. Es kann ja passieren, dass irgendwie etwas schief läuft, auch in der Gemeinde Jesu. Aber der Bußweg soll offen sein. Bleibt aber immer noch der Zurechtgewiesene in seiner Haltung der Friedlosigkeit, dann soll er sogar vor die Gemeinde gestellt werden. Immer noch gibt Jesus Christus nicht auf und handelt nicht wie wir Menschen. Wir kennen das Wort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Wir sind ja sehr schnell dabei und sagen, nee, ade, der kann mir gestohlen bleiben. Es braucht nur manchmal eine Kleinigkeit und schon ist man völlig verschlossen. Aber Jesus nicht. Er sagt, handelt nicht so, sondern ladet immer wieder ein. Stellt ihn dann bitte noch einmal vor die Gemeinde. Vielleicht ist das ein Weg, dass ihm doch geholfen wird. Und dann sagt der Jesus, wenn er allerdings dann die Zeugen der gesamten Gemeinde, örtlich sicher verschieden, nicht hört, dann haltet ihn wie ein Heiden, der nicht zur Gemeinde gehört. Aber es ist ein langer Weg, den Gott uns vorzeigt, wie wir Menschen auch im Alltag miteinander umgehen sollen. Nie kategorisch, fertig aus, sondern immer wieder einladen. Freundliche Begegnung, Liebe zu den Brüdern und zu allen Menschen. Dass es manchmal zu so tragischen Ausschlüssen kommt, weil Gott es dann so zulässt, weil er alle Stationen hat durchwandern lassen für den einen und hat vorher bekannt gegeben, was getan und nicht getan werden soll. Das lesen wir dann auch im Alten Testament. Ein Beispiel macht es uns deutlich, wie heilig Gott ist. Da ging es ja um die Landeinnahme Israels. Das Land Kanaan sollte von dem Volk Israel nun eingenommen werden, weil Gott sagt, das ist jetzt mein Land und ich setze mein Volk dort hinein. Und der Anfang der Einnahme des Landes war Jericho. Jericho, nicht weit hinter dem Jordan gelegen. Und da heißt es in Josua 6, Jericho war verschlossen, verwahrt vor den Israeliten, so dass niemand heraus und hereinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Sieh, ich habe Jericho samt dem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen einmal und tu so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her. Und am 7. Tag zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaunen hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin, allein. Hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Verbannten zu nehmen und das Lager Israel in Bann und Unglück zu bringen. Alles Silber und Gold samt dem kupfernen und eisernen Geräte soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Israel siegte tatsächlich aufgrund dieser Verheißung. Sie nahmen genau Jericho ein. Und ermutigt davon, dachten sie, jetzt gehen wir auf die nächste Stadt auch los. Und es war eine kleine Stadt, die kleine Stadt Ai, nicht zu vergleichen mit Jericho. Sie nahmen auch nicht zu viel Soldaten mit, weil sie dachten, die können wir im Handstreich einnehmen, diese Stadt. Aber was passierte? 36 Israelis kamen um. Sie konnten diese kleine Stadt nicht einnehmen. Sie mussten fliehen. Die Frage war, was war denn geschehen? Und dann stellte sich Josua vor das Angesicht Gottes und betete. Und der Herr sagt, ja, die Einheit unter euch ist zerstört worden. Wieso? Lass jedes Vaterhaus und jeden Stamm mal zusammenkommen. Ich sage dir dann, was passiert ist. Und das Los traf den Achan. Und dann fragte man ihn, Achan, was hast du getan? Wodurch hast du diese Einheit Israels zerstört? Und er bekannte, dass er das Gebot Gottes nicht eingehalten hat. Er hat gestohlen. Er hat doch einen schönen Mantel genommen. Er hat einen schönen Stab genommen. Er hat Gold und Silber in seiner Hütte in der Erde verscharrt. Obwohl Gott gesagt hat, ihr sollt nichts davon nehmen. Die ganze Gemeinde war blockiert. Ganz Israel wegen dieses einen Mannes. Hier verstehen wir das, was der Herr Jesus da auch sagt zu seiner Gemeinde. Redet mit ihm, nehmt noch 2, 3 zu, hört er nicht. Vor die Gemeinde, hört er die nicht, haltet ihn als ein Heiden. Und wir lesen dann, dass dieser Achan, der Verursacher der Blockade, die Gemeinde der Israeliten verlassen musste. Er wurde gesteinigt, er wurde getötet. Josua sagt, weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn. Was war die Konsequenz? Die Konsequenz war das, was Jesus in Matthäus 18 sagt, wo 2 1 werden. Wieder 1 wird sie ihm widerfahren, worum sie bitten. Sofort war der Sieg und die Kraft unter dem Volk Israel wieder vorhanden. Und sie konnten ohne Verluste weiter das Land einnehmen. Die Heiligkeit Gottes soll beachtet werden. Das Geschenk der Gnade soll nicht mit Füßen getreten werden. Vollmacht zum Einssein. Jesus Christus sagt zu seinen Jüngern, bleibt in dieser Einheit. Ihr werdet meine Boten sein und bitten, was ihr wollt. Ihr kriegt es vom Himmel. Ihr werdet beschenkt, denn Gott in Christus weiß, dass keiner von uns selbstständig für ihn handeln kann. Es kann nur durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Und das soll eine Ermutigung für die Christen sein, die durch die Verbindlichkeit mit Christus in dieser schwierig gewordenen Welt zu leben. Eine Welt voller Ungerechtigkeit, Unsicherheiten. Wir sollen uns nicht in Furcht und Angst bringen lassen, sondern sagen, Christus ist doch mein Leben. Und so war es auch schon in der Urgemeinde. Das ist uns ja alles zu einem Beispiel gegeben. Da gab es auch Verfolgung. Die Apostel wurden geschlagen. Sie wurden verhöhnt. Es wurde ihnen verboten, das Evangelium zu sagen. Und da steht in der Apostelgeschichte, was taten die Gläubigen durch diese Einheit? Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie sprachen nicht mehr von dem Ihren, sondern sie beteten füreinander. Und dann geschah das große Wunder, dass plötzlich eine neue Kraftquelle unter ihnen aufbrach. Als sie nämlich gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und redeten das Wort Gottes mit Freuden. Ist es nicht auch ein Punkt, der uns manchmal abhanden gekommen ist, sich zu Jesus zu bekennen, das Wort Gottes mit Freuden zu reden? Reden wir es nicht vielleicht manchmal hinter der Hand, im Verborgenen, aber nicht mehr öffentlich? Sie redeten mit Freuden davon. Sie lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk, dass das Volk erkannte, Jesus ist vom Vater gesandt. Und was war noch die Frucht daraus? Der Herr tat täglich zu diesen hinzu, die da selig wurden. Täglich dazu, die gerettet worden sind. Ist es nicht wunderbar? Aufgrund dieses Einssein vor Gott, dieses Geheiligtsein in der Wahrheit. Wir lesen auch in anderen Stellen, es gibt viele Bibelstellen, die uns das bezeugen, nicht als Petrus von Agrippa dem Ersten ins Gefängnis geworfen worden ist, mit dem Ziel, diesen zu töten. Es war beschlossen. Was tat die Gemeinde? Hat sich dem Beschluss gebeugt? Nein, sie waren eins und beteten. Und was geschah? Der Engel Gottes kam, öffnete die Gefängnistür, ließ Petrus raus, stellte ihn vor die Haustür der Beter. Wo zwei eins werden, worum sie bitten, das will ich ihnen dann geben. Gott gab es einfach. Heilige Einseitigkeit in der Nachfolge Jesu und im Gehorsam gegen sein Wort bringt also eine große Segensvollmacht. Daran wollen wir doch festhalten. In der Offenbarung, das soll uns auch ermutigen, werden ja 7 Gemeinden angeschrieben. Alle haben so ihre kleinen Ecken und Kanten. Sie werden aufgerufen, Umkehr zu halten. Aber da gibt es auch eine Gemeinde, die sich Philadelphia nannte und Bruderliebe übersetzt heißt. Zu der sagt der Herr, also vor euch habe ich eine offene Tür gegeben. Vor euch. Warum? Eine offene Tür, die niemand zuschließen kann. Warum? Weil ihr mein Wort bewahrt habt. Nicht euer Wort, sondern mein Wort habt ihr bewahrt und meinen Namen habt ihr nicht verleugnet. Darum werde ich viele zu euch schicken und sie werden die Knie beugen vor dem lebendigen Gott und bekennen, dass ich der Herr bin. Und weil ihr mein Wort bewahrt habt, das Wort der Geduld, werde ich euch auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis geht. Ist das nicht wunderbar? Nur aufgrund dessen, weil sie festgehalten haben an der Einheit in Christus. Er ist mein Friede, er ist unser Friede. Und da kommen wir zu dieser persönlichen Frage. Kenne ich diesen Frieden schon? Habe ich ihn schon erlebt? Jesus, mein Friede. Kenne ich diese Einheit in seinem Geist mit den Seinen, die Jünger untereinander? Oder muss ich vielleicht um Vergebung bitten oder Vergebung gewähren? Ist ja beides hier angesprochen gewesen. Wenn ich merke, dass ich Erneuerung brauche, ist die Herzenstür Jesu offen. Ich darf zu ihm kommen, Bußtag. Ich darf bekennen, Herr, ich habe versagt. Vergib mir, lass deinen Frieden wieder in meinem Herzen pulsieren. Der Wochenspruch lautete ja, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Siehe, wir brauchen es nicht auf die lange Bank schieben. Heute will der Herr uns den tiefen Frieden geben. Den Frieden, den kein Mensch geben kann, ja? Dann gewinnen wir neue Freude. Gibt es überhaupt noch Dinge, über die ich mich freuen kann? Manchmal sehen auch Christen so aus, als ob sie überhaupt nichts mehr haben, woran sie sich freuen können. Scheint alles so traurig und düster zu sein. Ja, so sehen sie aus oft. Jesus gibt aber Freude, neue Freude. Er will sie jedem darreichen. Die Seelenspeise aus seiner Herrlichkeit in diese Zeit. Denn er liebt dich und mich. Und das sind nicht nur flache Worte. Wir wissen ja, das Wort Liebe ist abgedroschen in dieser Welt. Abgedroschen. Was da alles rauskommt, wenn jemand sagt, ich liebe dich, dann kriegt der andere einen geklatscht, ob das nun Liebe ist. Also das Wort ist ja so heruntergewürdigt. Aber wenn Gott sagt, er liebt uns, dann ist das echt. Das ist eine Kraft, die uns aufhebt. Und an diese dürfen wir uns halten. Spurgeon hat mal ein Beispiel gegeben, das will ich hier zum Schluss anmerken. Er sagte, in der römischen Geschichte war es mal so, dass Einwohner von Colatia mit Rom wegen ihrer Übergabe verhandeln wollten. Ihnen wurde aber nur eine Antwort gegeben, nämlich die lautete, übergebt euch selbst, eure Stadt, eure Äcker, eure Gärten, eure Tempel, eure Utensilien, kurz, alles, was ihr habt an Rom. Dann kommt es zum Frieden. Und die Antwort war von diesen, wir übergeben alles. Und sie wurden auf und angenommen. Und Spurgeon deutete das so und sagt, das ist der Punkt. Die freiwillige Übergabe an Christus muss ebenso allumfassend sein. Alles, was du hast, gib ihm alles. Ohne Ausnahme unterstell dich ganz seiner Führung. Dann wirst du auch einen vollen Segen empfangen. Denn wo zwei eins wären, worum sie bitten, das will der Herr ihnen geben. Und so möge der Herr auch schenken, im Blick auf den Bußtag, der vor uns liegt, dass solche Gedanken durch unser Herz gehen und wir gerne auch die Umkehr bei uns zulassen, die Hinkehr zu unserem Heiland, dem Friedefürsten. Amen.